Wir werden jetzt also einiges hören über die Zeichen der Zeit und Schwerpunkt auch die aktuellen Ereignisse und überhaupt den Zusammenhang auch mit Israel. Nun, ich möchte einige Verse lesen aus Matthäus 24, wo von den Zeichen der Zeit die Rede ist. Es wird sicher vielen bekannt sein. Und wir lesen einmal die Verse 3 bis 14 und dann noch die Verse 32 bis 33. Der Herr Jesus spricht hier kurz vor seinem Weggang zur Passion, zur Kreuzigung, zu seinen Jüngern. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Der Herr spricht hier zu seinen Jüngern, besonders. Die Welt kann das nicht alles so verstehen, aber seine Jünger fragen ihn: Was wird das Zeichen sein oder die Zeichen, wenn du kommst und wenn das Ende der Welt eintritt? Und als erstes warnt der Herr vor der Verführung durch falsche Christusse und auch falsche Propheten. Ich möchte jetzt auf diese Zeichen nur kurz eingehen, weil ich, wie gesagt, den Schwerpunkt heute Abend auf Israel legen möchte, aber doch einige kurze Hinweise dazu. Wir erleben in unserem Jahrhundert, auch im letzten schon, eine Zunahme falscher Christus und falscher Propheten, Menschen, die auftreten und sagen: Ich bin der wiedergekommene Christus. Oder die sagen: Ich habe eine besondere Botschaft direkt empfangen, was aber dann oft aus dem Spiritismus kommt und nicht von Gott. Das hat zugenommen. Wir denken an Moon, an Krishnamurti, wir denken auch an viele Gründer von Sekten, die alle ihre falschen Prophezeiungen hatten, ob sie Zeugen Jehovas, Mormonen, universelles Leben, Fiat Lux oder was auch immer sind. So Gott will, werden wir auch hierzu noch Veranstaltungen haben über diese Themen. Sie haben übrigens das neue Seminarprogramm gefunden, lesen Sie es am Schluss bitte erst. Da stehen also auch diese Dinge drauf. Weitere Themen. Nun diese Zeichen. Und das steht am Anfang, weil diese Warnung ganz grundlegend ist. Denn Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, von denen der Herr auch spricht, auch in Lukas 21 und Markus 13, das kann zwar unseren irdischen Leib zerstören, aber es kann uns nicht das ewige Leben nehmen. Wogegen die Verführung eben auf geistigem und geistlichem Gebiet das ewige Leben, die ewige Existenz kostet. Und deshalb diese Warnung ganz besonders. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das haben wir gehört. Und nun ist es so, wenn bei einer Frau die Wehen einsetzen, dann wissen wir, dass der Zeitpunkt der Geburt nahe ist. Und so ist es auch, wenn Jesus von der Entstehung der neuen Welt Gottes spricht und sie mit einer Geburt vergleicht. Je häufiger diese Wehen, diese Erschütterungen werden und je heftiger, umso mehr naht sich das Ende der Zeit. Der Herr sagt zwar, Zeit und Stunde weiß niemand, und das sollten wir auch beherzigen, aber er nennt Zeichen, die uns zeigen können, dass wir näher sind, als es vielleicht frühere Generationen erahnen konnten. Wir wollen also jetzt nicht mit Zeitpunkten spekulieren oder Ähnlichem, aber einfach wachsam sein. Denn dazu ruft uns der Herr Jesus immer wieder auf, seid wachsam. Matthäus 25 und weitere Stellen wird das ganz deutlich gemacht. Nun Kriege und Kriegsgeschrei. Dazu gehört auch Terror, was Kriege auslösen kann. Wir wissen ja, diese aktuellen Ereignisse in New York und auch in Washington, wo also ja diese Terroranschläge erfolgt sind mit Tausenden von Toten. Das ist ja, sind ja Dinge, die auch Kriege auslösen könnten, im schlimmsten Falle wahrscheinlich einen begrenzten Krieg. Und wir hoffen und beten, dass es nicht einen weltweiten Krieg auslöst. Aber wenn ich darauf kurz eingehen möchte, auf diese Frage, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Anschlägen? Nun, in den Zeitungen wird immer wieder berichtet, die Angriffe hätten sich gerichtet gegen die Amerikaner. Aber in Wirklichkeit, so konnten wir jetzt auch in IDEA nachlesen letzte Woche, gegen Juden und Christen ist es gerichtet. Denn es gibt diesen glühenden Hass bei sehr vielen Moslems, und das ist ja schon im Koran begründet, nicht nur bei den Radikalen, im Koran selber nachzulesen, dass man die Ungläubigen töten soll und dass man dafür eine Belohnung kriegt im islamischen Himmel. Jesus hat etwas anderes gelehrt, lebet eure Feinde, aber im Islam wird im Koran selber immer wieder aufgerufen, die Ungläubigen zu töten. Wer sind die Ungläubigen? Es sind zunächst einmal die ganzen Heidenvölker, aber es sind auch die Juden und Christen damit gemeint, die eben nicht Mohammed als Propheten anerkennen und die in den Augen des Islam eine falsche Gotteslehre vertreten. Und Mohammed hatte ja das wohl so verstanden, dass Christen drei Götter verehren, Vater, Sohn und Maria. So hatte er damals Christen kennengelernt, die diese Lehre so vertreten hatten, auch mit Maria als dritter Gottheit. Aber ich habe schon mal hier über Dreieinigkeit gesprochen, das ist ja nicht die Frage, wir verehren ja keine drei Götter, sondern ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Es ist ein göttliches Wesen. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Gott, aber er offenbart sich in verschiedenen Personen. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls ist der Koran und auch der Islam ein vehementer Feind dieser Lehre der Dreieinigkeit. Und es wird auch bestritten, dass Jesus am Kreuz gestorben sei, ein anderer, der ihm ähnlich sei, sei dort gekreuzigt worden. Und Jesus selber, der sei nach Kaschmir ausgewandert und dort im hohen Alter gestorben, wird von manchen Richtungen dann auch vertreten. Da gibt es also die verschiedensten und abenteuerlichsten Theorien. Feinde des Kreuzes werden schon in der Bibel vorausgesagt, im Philipperbrief. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht zu einem Hass gegen Moslems aufrufen. Das sollten wir uns nicht dazu hinreißen lassen. Und es gibt auch wirklich Moslems, die friedliebend sind. Das dürfte sogar die überwiegende Zahl sein. Aber im Koran selber eben sind diese Dinge schon verankert. Das müssen wir uns auch klar machen. Also die Moslems, die den Koran wirklich ernst nehmen, die müssen auch den Dschihad, diesen heiligen Krieg, ernst nehmen. Und dann kommen Dinge heraus, die dann sicherlich als Gipfel der Grausamkeit dann auch sich so äußern können, wie dieser Anschlag vom, ich glaube, 11. September war es, auf diese Gebäude mit den vielen Toten dort. In 1. Johannes 2, Vers 22 ist ja eine wichtige Stelle, wo wir erkennen, welcher Geist sich hinter dem Islam verbirgt, aber auch hinter allen anderen Strömungen, Religionen und Sekten, die Ähnliches lehren. Ich werde mit uns verschiedene Bibelstellen heute Abend aufschlagen. Und jetzt will ich erstmal mit uns in den 1. Johannesbrief schauen. Wer eine Bibel da hat, kann also gerne auch mitlesen. Es ist immer gut, wenn man es direkt vor Augen hat. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also Gott, den Vater, hat nur, wer auch den Sohn Gottes anerkennt, Jesus Christus. Und wer das nicht tut, der hat auch nicht den wahren Gott erkannt. Und wir müssen ja wissen, das Neue Testament ist ja ungefähr 500 Jahre vor dem Islam entstanden. Der Islam ist ja eine Gegenreaktion gegen das Christentum. Also, und das hat aber Gott in seinem Wort vorausgesagt, dass solche Strömungen auftreten, sind auch schon immer wieder aufgetreten, auch schon in den ersten Jahrhunderten, aber dann in großer Vehemenz und Schlagkräftigkeit in Gestalt des Mohammed, der den Sohn leugnet. Verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn hat, wird ja gelehrt. Also ein direkter Gegensatz zur Lehre unseres christlichen Glaubens. Kriege und Kriegsgeschrei, sicherlich nicht nur aus der islamischen Welt, auch Kommunismus hat ja viele Kriege geführt und auch andere Ideologien. Und es wird, weil im menschlichen Herzen selber die Sünde wohnt, auch immer wieder Konflikte geben in dieser gefallenen Schöpfung. Und deshalb sagt auch der Herr Jesus, das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, es wird Kriege geben. Weil auch das Böse ausreift, der Antichrist sich ankündigt und die Menschheit, wir haben es auch gehört vorhin in Matthäus 24, sich immer mehr von Gott lossagt, leider Gottes, sich immer mehr von Gott lossagt. Vom Glaubensabfall ist ja auch immer wieder die Rede. Nun, es hat zwei Weltkriege gegeben im 20. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Todesopfer gefordert. Der Zweite Weltkrieg ca. 55 Millionen Todesopfern, einschließlich der Zivilbevölkerung, die getötet wurde, und auch der KZ-Opfer. Und seither wurde die Grausamkeit und Zerstörungskraft der Waffen ständig gesteigert und zu einer unheimlichen Perfektion getrieben. Man denke zum Beispiel an die ABC-Waffen. Wer weiß denn, was das heißt, ABC-Waffen? Atomare? Biologisch-bakteriologische und chemische Waffen. Sehr grausame Waffen, nicht? Mit Seuchen, mit Bazillen, die ausgestreut werden, ätzende chemische Stoffe und natürlich Atomstrahlen. Bereits am Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte man genug Atomwaffen hergestellt, um die gesamte Menschheit 14 Mal zu vernichten. Bereits Anfang der 80er Jahre. Und kein Wunder, dass die Angst vor einem Krieg außerordentlich groß ist. Selbst Berichterstatter, die sonst mit der Bibel nichts anzufangen wissen, sprechen immer wieder von apokalyptischen Dimensionen im Blick auf die Waffenarsenale unseres Erdballs. Und in der Bibel wird auch gesagt, etwa in 2. Petrus 3, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden und dass eine neue Himmel, eine neue Erde entstehen wird. So in Offenbarung 21, 22 werden wir morgen Abend dann mehr davon hören. Und man hat diese Dinge früher belächelt, aber es ist nun durch diese modernen Waffensysteme, wie gesagt, man kann die Menschheit 14 Mal oder heute noch häufiger vernichten. Es ist dadurch immer mehr in den Bereich des Vorstellbaren getreten. Also die Waffen sind da, die Frage ist halt immer nur, ob sie eingesetzt werden. Kriege und Kriegsgeschrei. Trotz aller Friedensbewegungen und Bemühungen, die natürlich durchaus zu begrüßen sind, trotz dieser Bemühungen konnte das Kriegselend auf dieser Erde nicht beseitigt werden. So fanden zum Beispiel im Jahr 1996 28 Kriege und 21 andere bewaffnete Konflikte statt. Die Kriege konzentrierten sich auf Staaten der sogenannten Dritten Welt, 5 Kriege in Lateinamerika, 6 im Nahen und Mittleren Osten, 7 in Asien, 10 in Afrika. Und es gibt über 18 Millionen Flüchtlinge, 24 Millionen Vertriebene und viele weitere Zahlen. Ich möchte sie jetzt damit nicht überstrapazieren. Es verbergen sich hinter jeder dieser Zahlen schreckliche Schicksale. Gott sei Dank sind wir hier in Europa von Kriegen weitgehend verschont geblieben, zumindest in Deutschland, aber auch hier, wir wissen ja, im ehemaligen Jugoslawien, in der ehemaligen Sowjetunion, sind ja auch immer wieder kriegerische Konflikte aufgebrochen. Nun weiß der bibellesende und gläubige Christ freilich, dass Gott und Gott allein die Fäden der Geschichte in seiner Hand hält. Das heißt, und das ist tröstlich für uns zu wissen, diese Welt wird keinen Augenblick früher vergehen, als Gott es zulässt. Die Kriege und die Bedrohungen, die wir erleben, sind erst die Vorboten seines Gerichts. Sie sind der Anfang der Wehen. Und nun aber kommen wir zu einem weiteren. Ich möchte jetzt auf Erdbeben, Hungersnöte, Christenverfolgung heute Abend nicht ausführlich eingehen und auch Glaubensabfall. Wir haben einiges gehört, Sie können aber dazu nachher gerne Rückfragen stellen. Ich habe ja bei anderer Gelegenheit schon öfter über diese Dinge auch gesprochen. Ich möchte jetzt den Schwerpunkt einmal auf Israel legen, wie schon erwähnt. Und da fällt nun etwas auf. Es gab ja diese zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 und der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945. Und nun steht mit diesen Weltkriegen das deutlichste Zeichen der Endzeit in einem untrennbaren Zusammenhang. Und dieses Zeichen ist Israel. Wir wollen Israel jetzt nicht verklären. Es ist auch ein fehlbarer Staat mit fehlbaren Politikern, aber es hat ja in der Heiligen Schrift eine ganz besondere Bedeutung. Das müssen wir immer in dieser Spannung auch sehen. Ja, einerseits ein politischer Staat wie auch andere, aber andererseits eine heilsgeschichtliche Verheißung. Und nun geschah es Folgendes: Im Ersten Weltkrieg verlor die Türkei Palästina, wie es damals hieß. Es ging in die Hände der Engländer über. Es kam als internationaler Verwaltungsbezirk unter englische Oberhoheit. Und die Balfour-Deklaration vom 2.11.1917 sicherte den Juden dort ein Siedlungs- und Heimatrecht zu. Sie konnten sich also jetzt offiziell erlaubt durch diese Balfour-Erklärung, benannt nach dem englischen Lord Balfour, in Palästina ansiedeln. Daraufhin folgten Einwanderungswellen in immer rascherer Folge und mit immer größeren Zahlen von Menschen. Während 1914 85.000 Juden in Palästina lebten, waren es 1928 bereits mehrere Hunderttausend. Und dann vor allem der Zweite Weltkrieg. Wir wissen ja aus der Geschichte, manche haben sie auch noch miterleben müssen, der nationalsozialistische Holocaust, wo ja Juden als die Todfeinde des germanischen Volkes der arischen Rasse hingestellt wurden, vielleicht aus Neid und Eifersucht heraus, wer weiß, was auch immer mitgespielt hat bei Hitler, der ja in Wien manche Begegnungen mit Juden hatte. Und wenn man mal in Mein Kampf hineingeguckt hat, in dieses Machwerk, dann sieht man ja, welcher Hass da aus jeder Zeile verspricht, vor allem gegen das jüdische Volk. Das ist auch nicht von ungefähr, dass gerade dieses Volk die Zielscheibe des Hasses ist. Man darf übrigens dieses Buch nur unter Aufsicht in Bibliotheken lesen, was ich auch verständlich finde. Ja. Mein Kampf. Ich empfehle es niemand. Aber wenn man das mal liest, auch rein informativ, dann sieht man also diesen Hass. Und das haben die Menschen damals lesen können und sie haben es doch nicht geglaubt, dass es einmal so schlimm kommt. Und heute gibt es ja auch Schriften von manchen Politikern und Esoterikern und anderen, die mehr oder weniger einflussreich sind. Und man glaubt vielleicht doch nicht, dass es so schlimm kommt und könnte doch schlimmer kommen als erwartet. Jedenfalls kam dann der nationalsozialistische Holocaust, wie man das auch etwas euphemistisch nennt. Und das führte dazu, die Schätzungen gehen auseinander, aber man kann sagen, viele sagen, es seien ungefähr 6 Millionen Juden in Deutschland umgebracht worden in den Konzentrationslagern. Jeder Jude, der umgebracht wurde, ist einer zu viel. Das ist uns allen klar. Und die Folge aber war, dass damals die Weltöffentlichkeit ein Jahr hatte zur Entstehung des Staates Israel. Das große Wunder geschah im Jahr 1948, als die damals neu entstandene UNO sich dazu durchrang, das Existenzrecht der Juden in Palästina anzuerkennen. Am 15. Mai 1948 legte England sein Mandat über Palästina nieder und der Staat Israel wurde ausgerufen. Und warum hat gerade Israel diese endzeitliche Bedeutung? In Matthäus 24 haben wir ja gehört, wer genau aufgepasst hat, Vers 32 und 33, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Nun, der Feigenbaum wird in der Bibel mehrmals als Symbol für Israel verwendet. Und dass der Sommer nahe ist, das heißt, dass der Herr bald wiederkommt. Wenn der Feigenbaum, wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben. Das heißt also, wenn Israel wieder in die Heilsbedeutung eintritt. Der Feigenbaum musste verdorren zur Zeit Jesu. Da gibt es auch eine Erzählung, wo Jesus einen Feigenbaum sieht und der keine Früchte bringt und er sagt, der soll jetzt verdorren. Und das ist ein Symbol für Israel. Zum Beispiel Nathanael im Johannesevangelium am Anfang wird Nathanael berufen. Und da sagt der Herr Jesus zu ihm, du bist ein rechter Israelit, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Auch im Alten Testament gibt es diese Beispiele mit dem Feigenbaum und dem Weinstock, ein anderes Bild für Israel. Also Ich denke, es ist eindeutig hier, dass der Feigenbaum sich auf Israel bezieht. Und weil er also keine Frucht trägt, muss er verdorren. Doch am Ende der Zeiten, so ist vorausgesagt, wird er wieder grünen. Und der Apostel Paulus erklärt dieses Geheimnis in Römer 11, Vers 25 und 26. Da lesen wir: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Verstockung. Nicht alle Juden sind gegen Jesus verstockt gewesen und auch heute nicht, aber ein großer Teil, der größte Teil auch heute noch. Aber es gibt auch messianische, an den Herrn Jesus glaubende Juden. Aber das jüdische Volk hat wegen seiner Ablehnung Jesu als Messias ein doppeltes Gericht erleiden müssen. Die geistliche Verstockung und die Zerstreuung unter alle Völker. Diaspora nennt man das auch mit dem Fremdwort. Sie wurden zerstreut unter alle Völker. Und diese Zerstreuung war von Jesus ebenfalls angekündigt in Lukas 21, Vers 20 bis 24. Lukas 21, wenn wir aufschlagen, Vers 20 bis 24. Da spricht der Herr: Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn da sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das hat der Herr Jesus ungefähr um das Jahr 30 nach Christus vorausgesagt, kurz vor seiner Kreuzigung auf Golgatha. Und 40 Jahre später ist es eingetroffen, als im Jahre 70 nach Christus die Römerheere unter Titus Jerusalem praktisch dem Erdboden gleichgemacht haben, den Tempel zerstört haben und geschändet haben. Und dann gab es nochmal einen Aufstand, 135 nach Christus, den Bar Kochba-Aufstand, wo ja die heldenhaften Juden sich auf dem Felsen Masada zusammengeschanzt haben, eine letzte Festung. Ich weiß nicht, wer war denn schon mal in Israel und hat das gesehen? Ja, ich war auch schon oben, ein Fels, wo man praktisch heute mit der Seilbahn hochfährt. Die war galt als unangreifbar und sie hatten sich da auch noch jahrelang versteckt, beziehungsweise verschanzt. Und dann haben die Römer ja diese Rampen hochgebaut, ja, Schutt aufgeschüttet und Steine. Und so sind sie dann, haben sie eine Straße praktisch hochgebaut, wo sie ihre Sturmböcke dann hochgetrieben haben. Aber es ließ sich nicht mehr aufhalten. Die letzten wurden zersprengt, gaben sich selber den Tod zum Teil oder wurden getötet. Und die Juden wurden unter alle Völker zerstreut. Doch am Ende der Zeiten, so ist vorausgesagt, wird sich das Schicksal des jüdischen Volkes wenden. Das hat etwa der Prophet Hesekiel in unübertrefflicher Symbolik prophezeit bereits vor rund 2.500 Jahren. In Hesekiel 37, Sie brauchen jetzt nicht alles aufschlagen, aber ich sage es mal, in Hesekiel 37 lesen wir, wie zuerst die verdorrten Totengebeine zusammenrücken. Das heißt, dass das zerstreute Volk gesammelt wird. Und dann wird gesagt, wie Gott Atem in diese toten Gebeine hineinbläst. Das heißt, das Volk wird dann geistlich erneuert werden. Ich lese nur einige Verse aus Hesekiel 37. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israels. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. So spricht Gott, Hesekiel 37. Und das ist ja wunderbar eingetroffen, zumindest die äußere Sammlung, das Zusammenrücken aus der Zerstreuung. Und wer einmal Zeit hat, vielleicht heute Abend noch die Hesekiel-Kapitel im Zusammenhang zu lesen, Hesekiel 36 bis 39, der wird also sehen, dass diese für die endzeitliche Prophetie, speziell auch die Israel-Prophetie, von großer Bedeutung sind. Es ist von Schlachten die Rede, von mancherlei endzeitlichen Entwicklungen. Und man könnte natürlich sagen, vielleicht war das schon zur babylonischen Gefangenschaft oder später dann auch gemeint. Aber es steht ausdrücklich da, immer wieder, in den letzten Tagen wird das geschehen. Lesen Sie es mal nach in Hesekiel 36 bis 39. Also nicht während dem oder nach dem babylonischen Exil irgendwann, sondern in den letzten Tagen. Zum Beispiel Vers 8 und Vers 16 in Kapitel 38 steht das. Eine rein zeitgeschichtliche Deutung, etwa auf das babylonische Exil, wird den Texten also nicht gerecht, zumal in den prophetischen Texten immer wieder von einer weltweiten Zerstreuung die Rede ist, was damals nicht der Fall war. Nun, wenn wir schon bei Israel sind, will ich dazu noch einiges weiter ausführen. Manche Ausleger sprechen davon, dass die Gemeinde an die Stelle Israels getreten ist. Die Frage jetzt an Sie als Endzeit- und Eschatologie-Spezialisten, ich gehe mal aus, dass die meisten das sind, stimmt das oder stimmt das nicht? Nun, einerseits ja, andererseits nein, würde ich sagen. Israel hatte ja Jesus abgelehnt, überwiegend. Es wurde verstockt, zerstreut unter alle Völker. Es hat aufgehört, als Volk in seinem Land zu existieren für fast 2000 Jahre. Und das große Wunder war ja, dass es sich wieder gesammelt hat. Ich werde noch einiges dazu sagen. Und die Gemeinde wird auch als das geistliche Israel immer wieder deutlich gemacht, in den Briefen, in den Evangelien auch schon. Deshalb haben manche gesagt, dass die Gemeinde Israel ersetzt hätte. Das Heil kommt von den Juden, das müssen wir festhalten, Johannes 4 nachzulesen. Aber es ist zu den Heiden auch übergegangen. Das heißt, wir haben es gehört, ein Teil Israels wurde verstockt, bis die Heiden errettet werden. Ich lese diesen Vers nochmal aus Römer. Römer 11, genau. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Das ist nämlich ein geistliches Geheimnis. Ja, das Heil ist jetzt universal ausgedehnt worden auf die nicht-jüdischen Völker, die als Heiden bezeichnet werden hier. Die Goyim im Hebräischen oder die Ethnoi im Griechischen. Also die Völker der nicht-jüdischen Heidenwelt. Und dann aber am Ende wird das Israel als Ganzes oder ganz gerettet werden. Diese Interpretation ist vielfältig. Ob jetzt jeder Jude gemeint ist, ist zu bezweifeln, aber die Gesamtheit praktisch Israels, wie auch immer das zu verstehen ist, als völkische Größe wahrscheinlich auch zu verstehen. Römer 11. Also Israel als ursprüngliches Heilsvolk Gottes, alter Bund, dann die Gemeinde im neuen Bund hat die Stelle Israels vielleicht jetzt nicht ganz eingenommen. Sie sind ja aufgepfropft auf den Ölbaum. Ja, also die Zweige, praktisch auch wir sind die Zweige, die aufgepfropft sind auf den Ölbaum. Aber nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. So steht auch in Römer 9 bis 11 im Zusammenhang zu lesen. Das sollten wir nie vergessen, als diejenigen Völker, die hinzugeführt wurden praktisch. Und der Herr Jesus hat ja auch gesagt, zuerst ist er zu den Juden gesandt, zu den Kindern des Volkes Israel. Aber seine Heilsbedeutung ist ja dann weltweit ausgedehnt über die Samaritaner bis zu den Enden der Erde. Im Johannesevangelium immer wieder nachzulesen. Und am Ende wird aber Israel wieder eingesetzt werden, wenn es wieder national gesammelt wird und dann auch geistliche, prophetische Funktionen erfüllen wird. Manche haben ja dann aber eine Substitutionstheorie entwickelt, eine Ersatztheorie, dass die Gemeinde so die Stelle Israels eingenommen hätte, dass Israel nie mehr eine Heilsbedeutung bekommen solle, angeblich. Und das finde ich falsch. Und ich zitiere hierzu einmal den Autor Marius Barr, obwohl ich nicht mit allem übereinstimme, was er geschrieben hat. Er hat sich ja sehr stark mit dem Islam beschäftigt. Und er meint zum Beispiel, dass eben der Islam die antichristliche Macht schon an sich allein sei. Vielleicht nur allein. Ich würde sagen, dass es noch viel weiter geht. Aber er konzentriert sich vor allem auf diese Frage. Aber ich muss ihm recht geben, in dem Punkt auch zum Beispiel, wo er sagt, ich zitiere aus seinem Buch Zeitbomben der Weltgeschichte, Seite 21. Für mich persönlich war es ein Schock und eine Offenbarung, als ich erkennen musste, dass falsche Prophetieauslegung bis in manche evangelikalen Kreise hineingelehrt und vertreten wird. Die Übertragung der Verheißungen an Israel auf die Kirche, respektiv auf die Gemeinde, macht ihre Anhänger immun gegen die Prophetie der Endzeit. Aus ihr sind der Antisemitismus und der heutige Antizionismus entsprungen. Dadurch, dass auch viele Christen prophetieblind sind und sich somit auf die antisemitische Welle manipulieren lassen, werden sie plötzlich, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Ein hartes Wort hier von Marius Barr. Also wer mit Israel gar nichts mehr anfangen kann, sagt er, die werden auch einmal an der Seite des Antichristen stehen, der ja gerade auch dieses Volk bekämpfen wird. Wird zunächst einen Bund schließen wohl nach Daniel 9,27, aber dann in offenen Konflikt treten. Nun gibt es natürlich einen deutlichen Beweis gegen die Brüder und Schwestern, die mit Israel nichts anfangen können. Welcher Beweis ist denn das? Die sagen, naja, Israel gibt es praktisch nicht mehr, hat keine Heilsbedeutung. Der deutlichste Beweis ist, dass dieser Staat tatsächlich wieder entstanden ist. Kann niemand bestreiten. Und dass es natürlich so viele Verheißungen gibt im Alten und Neuen Testament auf Israel. Dass Gott ihnen sehr geholfen hat, auch in den Kriegen. Ja, ich werde es gleich ausführen. Ja, das kommt jetzt gleich. Aber ich sehe, ihr denkt gut mit. Ich möchte aber noch sagen, wir wollen jetzt nicht etwas gegen diese Brüder und Schwestern haben, die vielleicht hier eine andere prophetische Sicht besitzen. Das möchte ich ausdrücklich betonen, auch wenn ich morgen dann über die Frage der Entrückung spreche, da gilt das Gleiche. Ja. Wir wollen jetzt unsere Sicht nicht verabsolutieren und sagen, wir haben die völlige Erkenntnis, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk und auch meine Erkenntnis und unser aller Erkenntnis. Das wollen wir immer festhalten. Aber ich persönlich kann es einfach nicht begreifen, dass eben manche Christen da einfach blind sind für diese Dinge, möchte ich auch offen sagen. Aber ich will sie trotzdem als Brüder und Schwestern lieben. Das wollen wir einfach so sehen. Nun, der deutlichste Beweis ist also, dass die Rückkehr der Juden nach Palästina schon seit Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich eingetreten ist und sich bis heute fortsetzt. Ein in der Weltgeschichte einzigartiger Vorgang. Noch nie zuvor hatte man von einem Volk gehört, das nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung seine Identität erhalten hat und wieder in sein Land zurückkehrt. Auch die Sprache, ja. Und ebenso außergewöhnlich war die Entstehung des Staates Israel im Jahr 1948. Dazu einige Berichte. Fritz Hubmer zum Beispiel berichtet in seinem Buch Der Heilsplan Gottes Folgendes. Ich habe ein Exemplar draußen ausliegen auf dem Büchertisch, wenn Sie da interessiert sind. Hubmer schreibt in diesem Buch, kaum hatte die überraschte Welt am Morgen des 15. Mai 1948 durch das Radio gehört, dass der Staat Israel geboren sei, da war auch schon der erste jüdisch-arabische Krieg im Gange. Noch am gleichen Tag praktisch. Die Welt erfuhr, dass das militärisch noch schlecht gerüstete Israel einer 50-fachen Übermacht von mit modernsten Waffen versehenen Arabern gegenüberstehe. Man rechnete allgemein mit der Niederlage Israels und mit der Ausrottung aller jüdischen Ansätze in Palästina. Schon glaubten Kriegsberichterstatter, das nahe bevorstehende Ende des israelischen Widerstandes melden zu können. Da kam die Wende, die auch von Außenstehenden als Wunder bezeichnet wurde. Die Soldaten Israels erlebten an verschiedenen Frontabschnitten zugleich, dass in der höchsten Bedrängnis Gott selbst eingriff. Weil fast keine Waffen mehr zur Verfügung standen, verwendeten sie Schreckattrappen und Geräuschkulissen. Die Beobachter wussten auch vom Einsatz einer neuen feuerspeienden Waffe zu berichten, der man den Namen David, König von Israel, gab. Wie Soldaten der arabischen Streitmächte nach ihrer Niederlage erklärten, sei ein lähmender Schrecken auf ihre Front gefallen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Alten Testament, Gideon, ja, gibt es ja schon ähnliche Berichte. Und dann geschah es so, dass die arabische Übermacht sich ergab oder floh. Der Krieg des Jahres 1948 war plötzlich zugunsten Israels entschieden. Und dann gab es ja weitere Kriege. 1956, 1967, 1973, 1991. Wer weiß, wie es weitergeht. Das heißt, in der Prophetie steht ja einiges, dass noch einiges kommen wird. Wir wünschen es uns nicht, aber wir müssen einfach das realistisch so sehen, wie es Gott vorausgesagt hat. Und auch in den weiteren Kriegen bisher vollzogen sich Dinge, die selbst ungläubige Beobachter an die in der Heiligen Schrift berichteten Wundertaten erinnerten. wie sie aus den Tagen der ersten Landnahme unter Josua aus der Väterzeit überliefert sind. Zum Beispiel auch beim Golfkrieg 1991, vielleicht erinnern sich noch manche daran, Saddam Hussein, der ja auch immer noch aktiv ist im Irak, übrigens das frühere Babylonien, Irak, er hat ja die Stadt Babylon wieder errichten lassen, wenn auch als Touristenattraktion und sich selber als den neuen Nebukadnezar bezeichnet. Man kann sagen, ein bisschen hochmütig ist der Mann vielleicht schon. Aber er wollte ja die Juden ins Meer treiben. Vor nun etwa 10 Jahren schon war das. Und damals wurden 39 irakische Raketen nach offiziellen Angaben auf Israel abgeschossen. 39 irakische Raketen. Wie viele Israelis kamen dadurch ums Leben? Einer wohl durch direkte Raketeneinwirkung. Naja, gut. Das heißt schlecht. Ich meine, es ist trotzdem ein Wunder. Gott hat da auch seine Hand darüber gehalten, muss man wirklich sagen. Und dann denken Sie an den Sechstagekrieg 1967. Auch da hat sich eine weitere biblische Prophezeiung erfüllt. Und wissen Sie, für mich ist das die Bibel einfach ganz deutlich als Gottes Wort. Allein wenn man schon die vielen Prophezeiungen sehen, die sie wirklich erfüllen, das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Nicht im Koran, nicht in der Bhagavad Gita, nicht in den Schriften oder Lehren Buddhas oder wo auch sonst. Das gibt es allein in der Bibel. Auch nicht bei Nostradamus. Da wird vieles hineingeheimnist bei solchen angeblichen Propheten. Halte ich übrigens für einen falschen Propheten mit spiritistischer Eingebung. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Nein, allein die Heilige Schrift ist Gott von Gott seinen Boten geoffenbart worden. Und so auch beim Sechstagekrieg 1967. Wiederum gegen eine vielfache Übermacht kämpfend. Und es war ja in der Regel eine 50-fache Übermacht beim Ersten Krieg. Und auch da war es eine vielfache Übermacht. Wiederum gegen eine solche Übermacht kämpfend errang Israel in einem Blitzangriff einen ans Wunderbare grenzenden Sieg und eroberte am 7. Juni 1967 die Jerusalemer Altstadt zurück. Vor der Klagemauer stehend rief General Moshe Dayan, das ist der mit der Augenklappe, wer ihn noch kennt, aus: Wir sind zur allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Klagemauer. Tempelrest, ne, der Rest des Tempels. Jesus Christus hatte es vorausgesagt. Wir haben schon gehört, Lukas 21, Vers 24. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, von den nichtjüdischen Völkern, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Nun, was das immer auch heißt, es fällt nur auf, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, dass in dieser Zeit, 1967, auch viele Dinge geschehen sind, die dem endzeitlichen Glaubensabfall gleichkommen. Wir denken an die Studentenrevolution mit der Absage an jede Autorität, auch die Autorität Gottes wurde abgelehnt. Wir denken an die erste Satanskirche, die in dieser Zeit gegründet wurde. Wir denken an die sexuelle Revolution, die in der westlichen Welt losbrach. Wir denken an die Gruppendynamik, an die Öffnung für die interreligiöse Ökumene. Alle diese Dinge und noch viele andere sind in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf die Tagesordnung gekommen. Ja, Beatles als Ausdruck dieser Zeit, antiautoritäre Zeit, aber auch gegen Gottes gute Autorität und gegen jede Form von Ordnung. Und heute haben wir die Früchte, die postmoderne Gesellschaft ohne feste Werte, wo man sich pierst und alles Mögliche macht und den ganzen Tag sich berieseln lässt mit irgendwelcher rhythmischen Musik, aber nicht mehr wirkliche Werte kennt, für die es sich zu leben lohnt. Ich könnte oft weinen, wenn ich sehe, wie manche Jugendliche heute leben, wie sinnlos dahin vegetieren. Und wir können wirklich ihnen nur Hilfe bringen, wenn wir ihnen das Evangelium von Jesus Christus weitersagen, dass es hier sinnerfülltes Leben gibt, in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Könnte das heißen, dass der Glaubensabfall zunimmt? Wenn wir über die Zeichen der Zeit noch auch sagen, gleichzeitig mit der ganzen Auseinandersetzung mit Israel, was ja das deutlichste Zeichen der Endzeit ist, und das erleben wir ja immer zunehmend, dass die Konflikte ja immer weitergehen. Es gibt kein anderes Land oder Volk, das so häufig in den Schlagzeilen steht wie Israel. Auch ein deutlicher Beweis, dass es damit etwas ganz Besonderes auf sich hat. Wenn wir das sehen, merken wir, Gott hat hier noch etwas vor. Der Staat Israel wurde in politischer Hinsicht wieder ins Leben gerufen. Die Totengebeine aus Hesekiel 37 sind zusammengerückt. Aber der Atem Gottes ist noch nicht in ihnen. Die geistliche Erneuerung Israels und die Annahme Jesu als Messias steht noch aus. Aber das wird auch kommen am Ende, dass viele sich bekehren werden dort. Ich werde nachher noch Stellen nennen. Was aber den Glaubensabfall angeht, die Zeit der Heiden, die erfüllt ist. Nur einige Beispiele, was jetzt in diesen Jahren geschieht, gerade jetzt 2000, 2001. Wir haben ja seit 1. August die Homo-Ehe. Ein Beispiel, was die Bibel deutlich ablehnt, was aber heute nicht mehr gesagt werden darf, wenn man nicht schon Verfolgung als Christ riskieren möchte. Das steht auch in der Europagesetzgebung, in der EU-Charta, dass man Menschen mit anderer sexueller Orientierung nicht diskriminieren darf. Diskriminieren wollen wir sie auch nicht, liebe Geschwister. Aber wir wollen ihnen helfen, zu einem Leben im Einklang mit Gottes Geboten zu kommen. Darum geht's. Nicht um Diskriminierung. Können Sie auch gern Rückfragen stellen. Und wie man hört, soll auch irgendwann in der nächsten Zeit die Prostitution als legaler Beruf bei uns eingeführt werden. Sodom und Gomorra kann ich nur sagen dazu. Wenn das als Beruf anerkannt wird, über das Arbeitsamt womöglich noch vermittelbar. Müssen Sie sich mal vorstellen, was da auf unsere Kinder zukommt.
Das heißt, man muss eventuell so eine Stelle annehmen, wenn man arbeitslos ist.
Das wäre noch die allerletzte Steigerung. Und dann kommt jetzt der Euro. Ihr wisst auch, was das bedeutet. Europa rückt zusammen. Das alte Römische Reich bildet sich wieder heraus. Rom als Zentrum vielleicht sogar, geistliche Macht gesehen. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Möchte ich jetzt nicht vertiefen. Es gibt babylonische Entwicklungen auf evangelischer und katholischer Seite. Und es gibt auch da Diskussionen innerhalb dieser Kirchen. Dann, also das heißt Einheit ohne Wahrheit, ja, zum Beispiel interreligiöse Einheit mit den heidnischen Religionen. Das wird genauso in Genf wie in Rom betrieben inzwischen, aber auch nicht von allen. Gibt es auch Diskussionen. Wäre nochmal ein Thema für sich. Dann natürlich die Kontrolle, die zunimmt, im Zusammenhang auch mit New York jetzt, mit diesen Terroraktionen. Das ist auch klar in der Endzeit, dass die Überwachungsmöglichkeiten auch verschärft werden. Und das wird jetzt einen großen Schritt weitergehen, nachdem ja dieser Terror plötzlich unerwartet und überraschend über die Menschen hereingebrochen ist. Natürlich will man das vermeiden, das ist auch zu begrüßen, aber die Kehrseite könnte eben sein, eine weitere Beschränkung der Freiheit. Haben auch schon Repräsentanten aus Kirchen und Staat bemängelt und davor gewarnt. Zum Beispiel der katholische Kardinal Lehmann, da habe ich gehört, wie wird es mit unserer Freiheit weitergehen? Wird von verschiedenen Seiten also kritisch betrachtet. Aber ich möchte mich jetzt weiterhin mal auf Israel konzentrieren. Wir sollten uns vor einer unnüchternen Israel-Begeisterung genauso hüten wie vor einer Verteufelung dieses Landes, wie sie uns leider oft in den Massenmedien begegnet. In den Massenmedien begegnet uns eher die Verteufelung. Deutschland war noch nie judenfreundlich und weder die Linken noch die Rechten sind besondere Judenfreunde bei uns. Das muss man auch mal sehen. Nicht? Und wir wollen auch nicht jetzt die Juden einfach als Menschen oder so verklären, aber wir müssen sehen, von der Bibel her hat es doch eine besondere Bewandtnis mit diesem Volk. Wir sind auf den jüdischen Wurzeln als Christen aufgebaut. Jesus selber war Jude. Er sagt, das Heil kommt von den Juden. Mose, David und wie die ganze Tradition verlaufen ist bis zu uns heute. Das können wir nicht einfach abschneiden, wie es zum Beispiel Hitler und andere versucht haben. Und sagen, Jesus sei ein Arier gewesen. Das ist also völlig an den Haaren herbeigezogen gewesen. Nicht? Also weder eine unnüchterne Israel-Begeisterung, die heutigen Politiker dort sind genauso fehlbare Menschen wie in anderen Staaten, machen auch Fehler, was die Palästinenser angeht und diese ganzen Fragen. Ein schwieriges Problem, natürlich. Keine unnüchterne Begeisterung, aber ebenso keine Verteufelung. Und diese Aussagen, schuld sind praktisch immer nur die Juden. Das wäre genauso Antisemitismus wie früher. Also der neu entstandene Staat Israel ist nicht das Reich Gottes, aber die Existenz dieses Staates, so meine ich von der Bibel her gesehen, bildet die Grundlage dafür, dass wichtige biblische Prophezeiungen für die Endzeit in Erfüllung gehen können. Zunächst einmal folgende. Wir lesen einmal Daniel 9. Wir werden jetzt auch wieder einige Stellen betrachten. Wir werden auch gleich mal eine kurze Pause machen. Aber jetzt lagen wir noch auf Daniel 9. Das ist bei den sogenannten kleinen Propheten vor Hosea. Da gibt es recht geheimnisvolle Stellen natürlich in der danielischen Prophetie. Ich gebe zu, Daniel, Offenbarung sind schwer zu verstehende Bücher, aber sie sind auch nicht völlig unverständlich, wie manche behaupten. Und da ist zum Beispiel von 70 Jahrwochen die Rede, ich kann das jetzt nicht ausführen, von der Erlaubnis, Jerusalem wieder zu bauen, beginnend. Irgendwann um 440 herum, vor Christus herum, beginnen die Wochen zu laufen. Und das sind dann sind immer eine Woche mit 7 Jahren, also 400, im Rechnen war ich noch nie so stark. Das sind jetzt 69 mal 7. Naja, vielleicht kann es jemand ausrechnen. Jedenfalls laufen diese Wochen bis zur Kreuzigung Jesu, wenn man diese Jahrwochen rechnet. Nur die letzte Woche steht noch aus, die 70. Woche. Und die wird kommen, wenn der Antichrist auftritt. Also von dem Aufruf, Jerusalem darf wieder gebaut werden, Artaxerxes wohl hat den erlassen, bis zu Jesus Christus, der Gesalbte, der ausgerottet wird, der gekreuzigt wird, so ist verheißen bei Daniel, sind es 69 Wochen dann am Ende. Und dann die letzte Woche wird sein, wenn der Antichrist auftritt. Und so heißt es am Ende von Daniel 9, Vers 25 bis 27, lesen wir einmal. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben. Also wir lesen aus Daniel 9, ab Vers 25, so wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen, also insgesamt jetzt 69 Wochen, ja, 7 und 62 gibt 69. Und es sind Jahrwochen, immer 7 Jahre, eine Woche. Wie?
Mal 7, 69 mal 7.
Ja, 69 mal 7 Jahre. Und nach dieser Zeit wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sie über die Verwüstung ergießen wird. Über diese Verse sind schon ganze Bücher geschrieben worden. Ich kann das jetzt auch nicht erschöpfend behandeln heute Abend. Vielleicht am Schluss lieber. Und also was ziemlich eindeutig ist, dass diese 69 Wochen bis zur Kreuzigung Jesu gemeint sind hier im Zusammenhang, das kommt auch in den Jahren sehr genau hin, von diesem Edikt ausgerechnet, des Wiederaufbaus. Und dann aber die letzte Woche, die wird eben verschieden datiert. Und man nimmt also geläufig an, dass das die Trübsalswoche ist, wo der Antichrist auftritt. Wir werden auch morgen noch hören, wenn es um die Entrückung geht, ja, diese 7 Jahre, die letzte 7er Woche praktisch mit den 7 Jahren. Und da wird ein Bund geschlossen, praktisch am Anfang der Woche, wenn das eine Woche lang läuft. Und das ist das, dass der Antichrist, so kann man es also verstehen, mit Israel einen Bund schließen wird am Beginn dieser letzten 7-Jahr-Woche. Das wird praktisch die letzte antichristliche Trübsalzeit einleiten. Und dieser Bund, den wird er nach 3,5 Jahren brechen. In der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen und es wird ein Gräuelbild im Heiligtum aufgestellt. Da wird praktisch der Bund gebrochen werden mit Israel in der Mitte dieser letzten Jahrwoche. Ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet und Verderben. Das ist eine Prophezeiung auf Israel. Dann werden alle Völker auf Erden gegen Israel in den Krieg ziehen. Sacharja 12 und 14, ich werde es nachher gleich noch ausführlicher besprechen. In der antichristlichen Trübsalzeit wird Israel Jesus Christus als seinen Messias erkennen und zum Missionsvolk für alle Völker werden. Sacharja 12 und Römer 11 nachzulesen. Und der wiederkommende Herr Jesus Christus wird seinen Fuß auf den Jerusalemer Ölberg setzen. Sacharja 14. Jerusalem wird das Zentrum des messianischen Friedensreiches Jesu Christi sein. Jesaja 2. Und der jüdische Tempel, auch so eine Frage, wird wahrscheinlich in Jerusalem wieder errichtet, doch wird sich wohl der Antichrist in ihn setzen. Daniel 9,27, ja, hier mit diesem Tempel, dass das Heiligtum geschändet wird durch ein Gräuelbild, haben wir gerade gehört. Aber auch andere Stellen, Matthäus 24,15 und 2. Thessalonicher 2 für die Endzeitspezialisten. Nun zu dieser Tempelfrage kurz einige Sätze. Was meinen Sie denn? Wird es ein wirklicher Tempel sein, von dem die Bibel voraussagt? Oder wie wird er noch gedeutet? Nun, es gibt geistlich kann man es deuten. Die Gemeinde ist der Tempel oder sogar euer Leib. Ihr seid der Heilige, der Tempel des Heiligen Geistes. So gibt es Stellen, 1. Korintherbrief zum Beispiel. Nun, ich denke selber, dass sicherlich im 1. Johannesbrief davon die Rede ist, dass Antichristen aus der Gemeinde hervorgehen. Ja, da ist die Rede, sie sind von euch ausgegangen, aber sie waren nicht von euch, diese Antichristen. Symbolische Deutung würde das unterstützen. Aber andererseits ist hier so konkret die Rede, zum Beispiel in Daniel 9,27, dass hier von Opfern gesprochen wird, die wieder eingeführt werden, die abgeschafft werden, dass das Heiligtum geschändet wird. Ich denke, dass das durchaus wieder auf einen Kultus hindeutet, der wieder eingeführt werden könnte in der Endzeit, auch in der antichristlichen Zeit.
Und bei Hesekiel wird
der neue Tempel sehr gut in den Kapiteln, so um 40 herum, ne, wird also sehr ausführlich dieser Tempel beschrieben. Wobei das auch ein Tempel sein könnte im tausendjährigen Reich, müssen wir auch sehen, also nach dem Antichristen dann noch. Ne? Also ein positiver Tempel. Jedenfalls spricht auch dafür, dass in Israel selber es Bewegungen gibt, die schon alle Priestergewänder angeschafft haben. Ich habe gerade kürzlich jemanden getroffen, die das mit eigenen Augen gesehen haben in Israel. Sämtliche Priestergewänder, die schon die Steine besorgt haben, auch den Grundstein, praktisch die ganzen Materialien, wo also wirklich Bestrebungen im Gange sind, den Tempel wieder zu bauen. Und dann gibt es ja auch Deutungen der Gräuel, der Verwüstung, von dem Jesus in Matthäus 24 spricht, dass der vielleicht ja auch schon längst da ist, in Form des Felsendoms, des islamischen Felsendoms, wo ja draufsteht, habe ich mir sagen lassen, verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn hat. Eine ganz klar antichristliche Bauwerksweise hier, der ist der Felsendom. Ich war übrigens schon mal drin, da ziehen ja alle die Schuhe aus. Und ich will jetzt nichts polemisch sagen, aber es ist wirklich ein entsetzlicher Geruch, wenn man da reingeht. Millionen Menschen, die ja schon barfuß und mit Strümpfen reingelaufen sind. Und interessant ist ja, dass dieser Felsendom genau auf der Stelle steht, wo früher wohl das Allerheiligste des Tempels war. Also durchaus ein Gräuel der Verwüstung, kann man schon sagen. Wobei natürlich wir für andere Erfüllungen noch offen bleiben sollten, möchte ich auch dazu bemerken. In der Prophetie sollten wir immer in dieser Demut und Offenheit bleiben, auch für andere Erfüllungsmöglichkeiten. Und trotzdem wachsam die Dinge verfolgen und beobachten, wie sie sich erfüllen könnten. Also ich bin jemand, der immer das dazu sagt, wenn er was Spekulatives berichtet. Ja, damit sie selber nachprüfen dann und auch für andere Erfüllungen noch offen bleiben. Es gibt ja manche Ausleger, die sagen, nur genau so und so und so wird es alles kommen. Wenn man aber ehrlich ist, müssen wir sagen, diese Stelle kann man jetzt so oder so deuten. Vielleicht mag das mancher nicht so, aber ich denke, es ist einfach der ehrlichere Weg, als wenn ich mich jetzt hier als eine Art päpstlicher Redner hinstelle und sage, ihr müsst es genauso übernehmen, ich habe jetzt die hundertprozentige einzige Erkenntnis. Also das widerstrebt ihr irgendwie meiner Erkenntnis und meiner Art. Aber ich denke, die Heilstatsachen, die grundlegenden Heilstatsachen, die sind durchaus eindeutig in der Heiligen Schrift. Ja, wo es wirklich um das seelische Leben und die Errettung geht. In der Prophetie gibt es natürlich einen großen Spielraum auch zum Teil in der Auslegung. Ich habe einige Bücher auch mitgebracht mit ganz kontroversen Ansichten. Wir werden bei der Entrückungsfrage da auch noch hören, welche gegensätzlichen Meinungen es da unter wirklich gläubigen und bibeltreuen Christen gibt. Lassen Sie sich überraschen, wenn Sie morgen früh wieder Zeit haben, um 10 Uhr, wann erfolgt die Entrückung der Gemeinde. Also der Tempel. Hinweis auf die Wiedereinführung und Abschaffung des jüdischen Opfers im Heiligtum spricht an sich gegen die bloß symbolische Deutung. Die schließe ich nicht aus, aber ich denke, es könnte auch eine wörtliche Erfüllung sich noch abzeichnen. Und nun, noch das Thema, die Schatten von Harmageddon. Dazu auch ein Wort. Harmageddon, da denkt man jetzt gleich an Zeugen Jehovas. Die haben dieses ja sehr missbraucht für ihre Zwecke. Aber es steht natürlich in der Bibel tatsächlich etwas von diesem Harmageddon, wenn auch nicht in dieser Erfüllung, wie es die Zeugen Jehovas behaupten. Nun, womit hängt das zusammen? Israel hat nur wenige Freunde in der Welt. Die UNO hätte der Gründung des Staates Israel 1948 wohl kaum zugestimmt, wenn die Juden nicht vorher einen unsäglichen Blutpreis im nationalsozialistischen Holocaust hätten bezahlen müssen. So schrecklich das alles war. Aber damals schlug das moralische Gewissen der Welt noch für Israel. Und wie ist es heute? Ja, ich habe mal gehört, einen Vortrag von einem Israel-Experten, der sagt, es gibt nur noch 3 Länder, die in der UNO einen Sitz haben und die für Israel sind. Von den vielen, ich glaube, es sind ungefähr knapp 200 Länder auf der Erde, nicht? Nur noch 3 von diesen etwa 200, die für Israel stimmen, wenn was ist. Israel selber ist das eine. Und dann ist es noch die USA, wobei ja natürlich versucht wird, die USA so zu terrorisieren, dass sie Israel fallen lässt. Ich denke, das ist der tiefere Hintergrund hinter diesen Anschlägen. Das war der erste Gedanke, nicht nur von mir, auch von anderen Christen. Wir haben auch darüber geredet. Ich habe auch mit Ulrich Skambrax telefoniert und anderen. Der erste Gedanke, im Grunde ist es ein Schlag gegen Israel, was da gerichtet wird, weil die USA noch dazu halten. Und dann war noch Mikronesien, wo ein gläubiger Christ Präsident ist, wo ja auch Missionare arbeiten. Nicht? Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Also diese wenigen Staaten, die sind noch auf der Seite Israels. Vielleicht schwankt es mal hin und her, dass noch andere auch mal dafür stimmen. Aber es, auch Deutschland ist nicht auf der Seite bei Abstimmungen oft. Wobei Deutschland natürlich allen Grund hätte, manches wieder gut zu machen. Nicht? Soweit das überhaupt menschlich möglich ist. Also das moralische Gewissen der Welt schlug damals noch für Israel, wenn auch nicht ungeteilt. Aber es wird heute immer wieder mit überwältigender Mehrheit niedergestimmt und verurteilt, vor allem in Fragen des gewiss schwierigen Palästinenserproblems. Niemand wird jedoch erwarten können, dass sich die Juden aus dem Land ihrer Väter wieder vertreiben lassen, wie es vor allem viele arabische Länder fordern. Es ist das Land der Väter von Urzeiten her als Heimatland zugesichert von Gott selber. Und es hängt zusammen, wenn man mal ganz weit zurückgeht in der Geschichte, mit der alten Feindschaft zwischen wem?
Philister.
Das auch, das war schon später, noch weiter zurück.
Isaak.
Noch weiter, das ist was anderes. Isaak, ja? Isaak und Ismael, ja. Der Sohn der Sarah und der Sohn der Hagar, der Magd Ismael. Der gilt als Stammväter der arabischen Völker und der späteren islamischen Welt, wenn man so will, nicht? Wobei der Islam dann erst viel später entstand, zwischen Juden und Arabern. Und das geht also noch vor Mohammed weit zurück. Und dieser Konflikt flammt immer wieder auf. 1. Mose 16, können Sie diese Geschichte nachlesen. Und hinzu kommt natürlich der Konflikt um Jerusalem als die heilige Stadt. Nicht nur der Juden, sondern auch der Christen und der Moslems. Der, wie man sagt, der 3 monotheistischen Religionen. Diese heilige Stadt Jerusalem, der Felsendom und ich glaube auch die Al-Aqsa-Moschee, nicht? Auf dem Tempelplatz der Moslems, die Klagemauer der Juden und natürlich früher der Tempel und natürlich der Ort, wo Jesus viel wirkte und auch für uns gekreuzigt wurde und auferstand, Jerusalem. Also heilige Stadt, die umstritten, umkämpft ist. Die Feindschaft zwischen Juden und Arabern, so ist zu befürchten, wird auch dann nicht enden, wenn eine allseitig zufriedenstellende Lösung des Palästinenserproblems gefunden würde. Denn zu tief sitzt der Hass auf das auserwählte Volk. Das muss man realistisch sehen. Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, ich sehe es nur realistisch. Dieser Hass ist es, der Hitler erfüllte. Dieser Hass prägte den Antisemitismus aller Jahrhunderte. Und dieser Hass veranlasste im Jahr 1981 die Islamische Konferenz, den Heiligen Krieg gegen Israel auszurufen. Der wurde damals schon offiziell ausgerufen, nicht erst jetzt. 20 Jahre später hat es wieder mal einen grausamen Tribut gefordert. und 1981. Übrigens, interessant, fällt mir gerade auf, immer im 10-Jahres-Abstand. 1981 wurde er ausgerufen, 1991 war der Golfkrieg, wo Saddam Hussein die Juden ins Meer treiben wollte, und 2001 ist dieser Terrorangriff, der dieses Gesicht der Welt, der das Gesicht der Welt so verändert hat, dass selbst weltliche Medien sagen, die Welt ist jetzt nicht mehr so, wie sie vorher war. Immer in 10 Jahren Abstand. Mag jetzt Zufall sein, aber ist doch auffällig. Nun gehen wir nochmal zurück zu Saddam Hussein. Irak. Der Irak hat auch eine besondere Bedeutung, wenn auch nicht eine Heilsbedeutung. Er wird im Endgeschehen noch eine verhängnisvolle Rolle spielen, der Irak. Ist Ihnen das schon aufgefallen in der Heiligen Schrift? Lesen wir einmal in der Offenbarung an Johannes. Ja, das auch, Babylon. Übrigens das Land, wo die Wiege der Menschheit stand, Euphrat, Tigris, diese Flüsse, wenn Sie ganz am Anfang der Bibel nachlesen möchten. Und das hat auch am Ende wieder eine Bedeutung. Wo man das Paradies, wenn man so will, ansiedeln kann, die Paradieserzählung. Aber jetzt schlagen wir einmal auf Offenbarung 9. Ganz am Ende der Bibel, werden die meisten wissen. Offenbarung 9. Ab Vers 13. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die 4 Engel, die gebunden sind, wo? An dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die 4 Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den 3. Teil der Menschen. Gerichtsengel, die losgelassen werden am Strom Euphrat im heutigen Irak, wenn man es einmal lokalisieren möchte. Und noch deutlicher in Offenbarung 16. Wir merken, die Bibel hat also sehr viel mit dem aktuellen Geschehen zu tun. Nicht? Bibel und Zeitung, da kann man vieles erkennen und vergleichen. Offenbarung 16, Vers 12. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde, den Königen vom Aufgang der Sonne. Und Vers 16 heißt dann, er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Diese Schlacht gegen Israel, die beginnt oder wird geleitet über den Euphrat. Der Irak hat also hier eine wichtige Rolle. Wer auch immer diese Könige vom Aufgang der Sonne sind, also aus dem Osten, vielleicht Nordosten, manche haben es auf russische Länder gedeutet, vielleicht sogar Afghanistan, liegt ja auch in dieser Richtung. Man kann jetzt manche spekulieren, aber man sollte das wach beobachten. Wäre jetzt mal interessant, wenn man eine Landkarte hätte, nicht? Aber ich möchte jetzt nicht konkrete Länder benennen, nur mal die Richtung im Auge behalten. Östlich, nordöstlich von Israel, was da alles so liegt an Ländern. Offenbarung 16 vorausgesagt. Jedenfalls, die Weltkoalition gegen Israel zeichnet sich immer deutlicher ab. Die Angriffskriege, die es schon gab, lassen erahnen, was noch kommt, und schon längst wirft Harmageddon seine Schatten voraus. Doch bei all diesen Kriegen hält Gott der Herr seine Hand über Israel. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an, spricht der Herr Zebaoth, Zacharia 2, Vers 12. Und in Zacharia 12 ist nun die Rede von der Rolle, die Israel spielen wird im Rahmen der endzeitlichen Völkerschlacht eines kommenden Weltkrieges. Ich möchte ihn jetzt nicht dabei beschwören, liebe Geschwister und liebe Freunde. Aber wenn mich Leute fragen, wie wird es denn mit Israel weitergehen, dann sage ich ihnen immer, lest einmal oft Zacharia 12 und Zacharia 14. Da steht es ja sehr konkret drin und sehr schockierend auch drin. Zacharia 12, Vers 1 bis 3. Der Prophet Zacharia. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Atem des Menschen in ihm macht: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das ist noch nicht passiert. Das ist endzeitliche Prophetie. Und das zeichnet sich aber ab, wenn man guckt, wie die Verhältnisse in der UNO sind, wird es einen nicht wundern. Die Voraussetzung wird aber wohl sein, dass die USA sich tatsächlich immer mehr irgendwann vielleicht zurückziehen, wenn es heißt, alle Völker auf Erden. Aber zu der Zeit wird etwas Großes und Gewaltiges geschehen. Zu der Zeit wird Israel Jesus als seinen Messias, seinen Erlöser erkennen. Sacharja 12, Vers 10 lese ich. Aber über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Da werden sie Gott suchen wieder ganz neu. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Steht im Alten Testament, Jahrhunderte bevor Jesus kam. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das schreibt der Prophet Sacharja ca. 550 Jahre vor Jesu Kreuzestod. Und das ist ja dann genauso eingetroffen. Sie haben ihn durchbohrt, seine Hände und Füße mit den Nägeln am Kreuz auf Golgatha. Ich möchte jetzt aber noch einen positiven Punkt nennen bezüglich Israel, damit wir jetzt nicht ganz hier mit Furcht und Zittern nach Hause gehen müssen. Das ist nicht meine Absicht. Und Gott kann heute seine Gemeinde entrücken. Er kann es auch in Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnte möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir wissen den Zeitpunkt ja nicht. Er kann es tun, wann er es möchte und wann er den Zeitplan bestimmt hat. Aber mit einem Zeichen der Zeit möchte ich schließen, bevor ich da noch eine Zusammenfassung uns sage. Und das ist die neue Fruchtbarkeit in Israel. Die Fruchtbarkeit des Landes. Wer schon in Israel war, wird sehen, wenn man hinfliegt, wenn man über die arabischen Nachbarländer fliegt, sehr viel Wüste, sehr viel Sand ist oben schon zu sehen. Wenn man nach Israel kommt, da gibt es auch noch Wüsten, natürlich ist ja viel Land auch, aber doch sehr viel grünes Land schon. Es grünt und blüht an sehr vielen Stellen bereits. Und diese neue Fruchtbarkeit ist auch bei den Propheten schon im Alten Testament vorausgesagt, vor Jahrtausenden. Etwa in Hesekiel 36. Daraus nochmal einige Stellen. Ich will euch aus den Heiden herausholen, spricht der Herr, und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Und man wird sagen, dieses Land war verheert, dieses Land war Wüste. Und das war es auch 2000 Jahre lang. Und jetzt ist es wie der Garten Eden, fruchtbar und grün. Und das sieht man also auch mit Augen. Ich war zweimal in Israel, ich habe auch ein Bildband darüber gemacht, der liegt auch auf dem Büchertisch, wenn Sie das interessiert, auf Jesu Spuren im Heiligen Land, können Sie es auch mit eigenen Augen sehen, wenn Sie nachher rausgehen. Israel ist wieder zu einem blühenden Land geworden an weiten Stellen. Die sumpfige Jezreel-Ebene wurde zur Obst- und Kornkammer umgewandelt. Und der israelische Orangenanbau ist weltberühmt. Den Namen dieser Marke möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre Schleichwerbung. Das sagen es andere, das ist eure Verantwortung. Ach so, ja, eine Stadt, genau. Die Stadt gibt es auch, das ist richtig. Und bei Beersheba erstrahlt die Wüste Negev in einer wahren Blütenpracht. Pro Jahr werden im Durchschnitt über 800 Millionen Schnittblumen exportiert. Zum Beispiel Rosen, Lilien, Nelken, Gladiolen und Narzissen. Und bereits in den 80er Jahren erzielte Israel 61% mehr Agrarprodukte, als seine Bevölkerung verbrauchen konnte. Im ganzen Land wurden Brunnen und Bewässerungsanlagen gebaut. Und viele Millionen Bäume gepflanzt. Und natürlich, diese Baumpflanzungen tragen auch ihrerseits dazu bei, Klima und Wasserhaushalt und Vegetation zu verbessern. Das wirkt sich ja dann auch auf die Atmosphäre, den Wasserkreislauf aus. Und vielleicht im Zusammenhang damit hat der Jahrtausende oder jahrhundertelang ausgebliebene Früh- und Spätregen wieder eingesetzt. Nicht immer gleichmäßig oder in jedem Jahr, aber doch in erstaunlicher Weise, wie es die Propheten ja Tausende vorher prophetisch verheißen hatten. So heißt es zum Beispiel bei Joel 2, ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Wunderbare Voraussage. Und das kann man jetzt mit eigenen Augen sehen, wie hier Gottes Wort sich bewahrheitet. Ich möchte jetzt abschließend nochmal einen Überblick geben über die ganzen Verheißungen Israels, in Israels Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nochmal zusammenfassend. Vor einiger Zeit ist auch einige Papiere sind erschienen, auch von der Arbeitsgemeinschaft Christen für Israel, die auch solche Zusammenstellungen gemacht haben. Da knüpfe ich zum Teil an und möchte uns daraus einiges zitieren. Israel ist Segensträger in der Vergangenheit auch schon gewesen. Israel soll zum Segen für alle Völker werden. So heißt es in 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So bereits die Verheißung an Abraham. Das ist, wenn man ganz weit zurückgeht, nun zu sehen. Und die Menschheit verdankt Israel vieles. Zum Beispiel das Wissen über den lebendigen, einzigartigen, einzigen Gott. Verdankt die Bibel und die 10 Gebote sowie vor allem Jesus Christus, den Welterlöser. In Johannes 4,22 sagt der Herr selber, das Heil kommt von den Juden. Ich habe schon mehrmals zitiert. Und dann nochmal einige Stellen zur Heimsuchung Israels, zur Zerstreuung, Verwüstung. Praktisch jetzt nochmal eine Zusammenfassung, Sie können auch die Stelle nochmal aufschreiben. Lukas 21, Vers 24 war einmal wieder genannt, wo davon die Rede ist, dass Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Und das ist, wie gesagt, 70 nach Christus geschehen durch den Feldherrn Titus. Die Stadt wurde dann immer wieder aufgebaut, aber insgesamt nochmal ungefähr 15 bis 20 Mal zerstört. Das, was man heute sieht, die Stadtmauern, die sind, wie man uns gesagt hat, aus der Zeit von Sultan Suleiman, glaube ich, heißt er, aus dem 16. Jahrhundert. Dann ist in 5. Mose 4, 5. Mose 28 und anderen Kapiteln davon gesprochen, dass die Juden unter alle Völker und über alle Länder der Welt verstreut leben sollen. Und dass sie auch keine Ruhe finden, sondern Angst um ihr Leben haben werden. Das möchte ich uns mal kurz vorlesen. 5. Mose 28. Vers 64 bis 67. Das sind zum Teil recht unbekannte Stellen, deshalb ist es mal interessant, das zu hören im Zusammenhang auch. Das sind recht lange Kapitel. Vers 64 bis 67. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Muss man nicht auch an den Holocaust denken, wenn man das so hört in Deutschland. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Denken Sie da an die vielen Judenverfolgungen in der Geschichte. Das war ja nicht nur im 20. Jahrhundert so, das ging ja schon im Mittelalter und zu anderen Jahrhunderten. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Die Heimsuchung Israels. Blutige Verfolgung und Ausrottung und die Verwüstung des Landes. Etwa in 3. Mose 26 vorausgesagt. Aber auch die Heimkehr Israels in vielen Stellen. Da lese ich auch nur eine Stelle. Ich könnte jetzt, wie gesagt, immer viel mehr Stellen nennen. Wer es möchte, kann ich es auch nachher noch sagen, die restlichen Stellen. 5. Mose 30, Vers 1 bis 6. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, was wir dazu hier? Wenn du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und dich seiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Man kann auch Jesaja 11 nennen und weitere Stellen, Hesekiel 36 bis 39. Das sind Verheißungen, die sich bereits erfüllt haben. Und dann gibt es Verheißungen, die sich besonders gegenwärtig erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel der Früh- und Spätregen, dass es genug Wasser im Land gibt, dass es wieder grünt und blüht, dass es sogar Exportwaren gibt, dass man einen Bau- und Menschenboom erlebt und dass Menschen aus allen Völkern nach Israel kommen, auch als Touristen. Das ist auch alles ausgesagt in Jesaja 8. Und dann aber Verheißungen, die sich in Zukunft erfüllen werden. Das möchte ich jetzt ganz zum Schluss nochmal zusammenfassen. Und das ist ja auch besonders aktuell und wichtig für uns zu beachten. Die kommende Notzeit über Israel und die kommende Erweckung. Wir haben gehört, Israel wird von einer Weltmacht aus dem Norden angegriffen werden, die jedoch eine vernichtende Niederlage erleben wird. Israel wird mit dem kommenden Antichristen ein Bündnis schließen, das aber nur kurze Zeit halten wird. Und es wird wegen des Taumelbechers Jerusalem wahrscheinlich zu einem Weltkrieg eben kommen, nach Jesaja 12. Diesen Begriff ist ganz schrecklich, Weltkrieg. Aber so ist es gesagt, alle Völker auf Erden kann man nur so bezeichnen. Aber dann wird Christus auf dem Ölberg bei Jerusalem erscheinen und dem Volk Israel zur Hilfe eilen. Und das möchte ich jetzt als letztes noch mit uns lesen, diese Verse, wo der Herr erscheint in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg in Jerusalem. Jesaja 14, Vers 3 bis 5. Ich lese mal ab Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Lesen Sie es mal weiter, Jesaja 14, die Erscheinung des Messias. Ja, es ist vorausgesagt im Alten Testament. Wunderbar hier berichtet. Und man hat festgestellt in der Geologie, dass im Ölberg wohl tatsächlich schon senkrechte Felsspalten gibt, was eine Spaltung des Berges möglich macht, wenn es ein Erdbeben einmal stattfinden könnte. Also die Geologie bestätigt auch hier die biblischen Prophezeiungen. Der Ölberg gegenüber von der Jerusalemer Altstadt. Und dann wird dieses Tal, was dazwischen liegt, oder auch in der Umgebung der Stadt verstopft werden von diesem ganzen Schutt. Und dann aber wird der Herr kommen und alle Heiligen mit ihm und werden diesen Mächten ein Ende machen, die gegen Israel gezogen sind. Aber das wäre eben nicht das Entscheidende, wenn nicht die Juden selber ihn erkennen würden als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wir wollen auch dafür beten, dass die Menschen dort aufwachen, dass sie sehen, Jesus ist der Messias. Denn der Hauptunterschied zwischen den Juden und uns Christen ist ja, dass sie den Messias noch erwarten. Ja, würden Sie sagen, wir erwarten ihn ja auch, dass er wiederkommt. Aber Sie erwarten ihn zum ersten Mal. Sie sagen, er sei noch nicht gekommen. Sie haben ihn als Befreier erwartet von den Römern und als äußeren Friedensbringer. Und Sie haben nicht erkannt, der Herr ist gekommen zum ersten Mal, um unsere Schuldfrage zu lösen. Und beim zweiten Mal wird er kommen, um die Machtfrage zu lösen. Aber erst musste die Schuldfrage gelöst werden, das heißt Vergebung unserer Sünden. Das Heil ist am Kreuz für uns erworben worden, als er verblutet ist, stellvertretend für uns, die wir Sünder sind. Und er als der einzige Sündlose, völlig ohne Schuld, wurde gekreuzigt, stellvertretend für uns, hat er sein Leben gegeben. Ich hoffe, dass auch alle wir hier das erkannt haben. Und wir wünschen es auch unseren jüdischen Menschen, dass sie das erkennen dürfen. Der Messias kommt, aber er kommt wieder. Er kommt zum zweiten Mal, nicht zum ersten Mal. Und auch sie werden dann ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Das steht selber bei den Propheten des Alten Testaments. Und wer Augen hat zu sehen, der sehe. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.